Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast über Köthen. Wir feiern heute unser Einjähriges. Das wird sehr, sehr spannend, aber wir müssen natürlich auch den Krieg in der Ukraine thematisieren. Dafür haben wir Raimund Schulz bei uns zu Gast. Der wird uns gleich berichten, welche Erfahrungen er an der ukrainisch-polnischen Grenze gemacht wird. Aber jetzt erst einmal das Intro. Und nochmal ein Hallo in die Runde. An meiner Seite ist heute Martin. Hallo Martin.
Hallo Julian.
Und ich habe es gerade schon gesagt, Raimund Schulz ist da. Hallo Raimund.
Guten Abend Julian.
Schön, dass du da bist. Du bist ein sehr gefragter Mann in diesen Stunden und Tagen. Dein Handy steht niemals still. Deswegen haben wir gesagt, wir machen es kurz mal aus. Nicht, dass es ja die ganze Zeit klingelt und vibriert. Bevor wir zu unserem Geburtstag kommen, müssen wir natürlich auch den Krieg thematisieren, der uns alle sehr stark bewegt und auch mitnimmt. Vor einer Woche gab es ja den Angriff, die Invasion der Russen auf die Ukraine. Und Raimund ist ja immer der Helfer in der Not, wenn es darauf ankommt, humanitärische Hilfe zu leisten, wie das schon damals im Ahrtal war, ist er wieder mit zur Stelle. Und Raimund, du warst am Dienstag zu Mittwoch an der polnisch-ukrainischen Grenze. Kannst du vielleicht mal kurz erläutern, was hast du dort erlebt?
Also ich habe erlebt, was ich in meinem Leben nie erleben wollte. Verzweifelte Menschen, Chaos, aber eine unwahrscheinliche Solidarität und Mitfühligkeit unter den Menschen aus allen Ländern Europas, Italien, Frankreich, Polen. Und man merkte, es geht um eins, Leute aus diesen Unheil rauszuholen. In 5-Minuten-Takt hielten die Busse aus dem nahen Grenzgebiet. Wir waren mit einer Delegation unter Leitung von Frank Wischkowski aus Bernburg und meine Devise, wer mich kennt, ist ja immer, der Erfolg hat viele Mütter und Väter und genau in dieser Krise sind wir gut beraten, alle miteinander engstens zusammenzuarbeiten, denn wir wissen nicht, was die nächsten Tage oder Stunden uns noch abverlangen werden.
Und es gibt ja auch ein Video von dir, was aufgenommen wurde an der polnisch-ukrainischen Grenze. Und wer dich kennt, du hast eigentlich immer einen Spruch auf Lager, du bist eigentlich immer gesprächig. Aber in diesem Moment haben dir auch die Worte gefehlt. Vielleicht, wie war die Situation dort an der Grenze, dass dir sogar die Worte fehlen, das eigentlich relativ selten vorkommt?
Ja, also man muss mich kennen. Ich war Soldat, ich war Sanitätssoldat der Nationalen Volksarmee. Ich habe mit sowjetischen Soldaten gemeinsam Übungen gemacht, Manöver. Es war ein Stück meines Lebens und ich hätte mir nie vorstellen können, dass einmal diese Armee mit diesem Charisma gegen ein Land vorgeht, einen Angriffskrieg führt, einen Bruderkrieg führt. Und wenn man die Busse, die im 5-Minuten-Takt vorfuhren und die gesichtslosen Gesichter gesehen hat, Frauen, die weinten, wo man das Gefühl hatte, dass die Familie erst wenige Stunden vorher sich getrennt hat, dass die Kinder weinten, dass sie gar nicht wussten, wo sie sind. Und bezeichnend war für mich ein noch nicht fertiggestellter Baumarkt, wo die gestrandeten Menschen einfach auf dem Boden lagen, kraftlos waren. Und das sind für mich so Augenblicke gewesen, jawohl, mir fehlen die Worte, mir fehlen sie eigentlich heute noch und ich kann das gar nicht auf den Punkt bringen. Eine Naturkatastrophe, ein Ereignis, wo wir nicht entrinnen können, das ist schon schlimm genug. Aber dieser Krieg ist immer zu verhindern. Krieg veranstalten Menschen und das macht mich eigentlich so betroffen, weil es eine Katastrophe ist, auf die wir alle nicht nur gerne verzichtet hätten, sondern die eigentlich mehr wie überflüssig ist.
Und auch die Hilflosigkeit, also das ist so das vorherrschende Gefühl, was bei mir sozusagen im Moment immer so da ist, dass du nicht genau weißt, was kannst du jetzt eigentlich tun? Ja, also du kannst klar beten, das ist so das Privileg, das wir als Christen haben, dass wir sagen können, okay, wir haben jemanden, an den wir uns wenden können, wo wir sagen, da können wir jetzt um Hilfe bitten, aber an sich steht man trotzdem erstmal da, Geld spenden, klar, man könnte irgendwie Sachen sammeln, aber du guckst quasi, du siehst zu, wie in einem Nachbarland Krieg herrscht und Menschen fliehen müssen, Menschen sterben jeden Tag und da fallen Bomben und man fragt sich immer, irgendwas muss man doch tun können. Und gleichzeitig kommt dann so der UN-Rat, der dann eine Resolution schafft und eigentlich heißt es, die bringt eigentlich nichts, weil das durch den Sicherheitsrat, da ist ein Veto gegangen, da passiert gar nichts. Das ist jetzt schön, dass sich so viele Länder dagegen ausgesprochen haben, aber das ist so, naja, das verpufft so, ne? Man steht so da und guckt zu und sagt, das kann doch aber nicht sein, dass wir hier zugucken müssen, dass wir irgendwie nichts tun können. Raimund ist losgefahren, das ist ja auch so, man tut was, ne? Das ist wahrscheinlich auch so die Dinge, da kann man was machen, was handgreiflich, man fährt hin, man trägt was hin, man versucht irgendwie Leuten die Hand zu reichen, ihnen die nötigsten Dinge zu geben. Da sind so wenigstens ein bisschen ein Tropfen auf dem heißen Stein irgendwie, ne? So fühlt sich das vielleicht auch für dich an, ich weiß nicht, also wir sind so, stehen hier so in Köthen und ja, ich weiß nicht, worauf man hoffen soll. Weißt du, das ist so das, was mich gerade auch so beschäftigt. Hoffe ich jetzt, dass es dort schnell vorbei ist, wobei schnell vorbei würde immer bedeuten, totaler Einmarsch, besetztes Land und wahrscheinlich mit sehr, sehr hohen Verlusten. Oder dass möglichst viele Menschen da rauskommen, dass wir hier auch wieder Möglichkeiten haben, Menschen aufzunehmen, wo wir schon wissen, die wollen nicht hier bleiben, die wollen ihr Land zurück, die wollen ihre Heimat wieder haben. Ne? Das ist auch immer nur irgendwie völlig sprachlos ist vielleicht der beste Zustand gerade so.
Und man sieht ja auch, du hast es gerade schon gesagt, wir können nicht viel machen, außer vielleicht Spenden oder auch Kleidung etc. in den Hilfseinrichtungen vorbeibringen. Und da kommen wir gleich nochmal dazu, ob das denn überhaupt noch nötig ist, irgendwas zu bringen oder was denn jetzt am meisten gebraucht wird. Das kann uns Raimund bestimmt gleich sagen. Aber Landrat Andy Graebner hatte über Facebook einen Post abgesetzt und der hatte geschrieben, bis zum Mittwochabend haben uns bereits eine große Flut der Hilfsbereitschaft erreicht. Allein im zentralen Lager des Landkreises in Bitterfeld gingen unzählige Hilfsgüter ein. Die Kolleginnen und Kollegen des Brand- und Katastrophenschutzes haben es daraufhin sich nicht nehmen lassen, bereits alles vorzusortieren und zu verpacken. Und auch am Samstag und Sonntag, also jetzt am Samstag und am Sonntag, von 10 bis 18 Uhr am Samstag und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr wird auch noch einmal eine Annahme im Kulturpalast Bitterfeld erfolgen, bevor dann die Hilfsgüter durch ein LKW am Dienstag in den Partnerlandkreis Chinna gebracht werden. Und darüber hinaus wurde in den ersten 3 Tagen auch schon 2.200 Euro an Spendengeldern gespendet. Und der Geschäftsführer des Gesundheitszentrums hat sich mit der Abstimmung spontan bereit erklärt, den bis Montag eingegangenen Spendenbetrag zu verdoppeln. Maximal 10.000 Euro werden dann verdoppelt auf 20.000 Euro. Und die Spendensumme wird dann aufgewandt für die Anschaffung von Medizinprodukten, welche dringend im Krisengebiet benötigt werden. Jetzt, Raimund, du hattest auch eine Annahmestelle von Sachspenden. Wie hat sich das in den ersten Tagen jetzt bei dir entwickelt? Wie viele Spenden kamen an? Was wurde gespendet? Wie war die Lage dort?
Also die Spendenbereitschaft war, was wir an Spendenaktionen durchgeführt haben, bisher die größte. Und wahrscheinlich, ich will das nicht ins Lächerliche ziehen, braucht der Mensch irgendwie in einer Krise etwas, wo er sich festhält, etwas, wo er sich beruhigen kann. Und bei Corona haben wir gerätselt bis zum heutigen Tag Nudeln und Klopapier. Es muss irgendein Strohhalm sein, was mich psychisch an irgendwas festhält. Und wahrscheinlich war es auch der blaue Sack schnell ausgeräumte Kindersachen, um zu zeigen, ich nehme Anteil, ich will aktiv werden. Und ich denke mal, wir können nicht genügend Sachspenden haben, denn wir wissen nicht, wie lange dieser Krieg dauert. Er sieht furchtbar aus, es werden Wohngebiete angegriffen, es ist eine Zerstörung. Und neben dieser Arbeit, humanitäre Arbeit gegen Kriegsfolgen, fahren wir ja schon immer nach Polen, Weißrussland, Ukraine, in Ländern, zu Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Und deshalb wird die eigentliche Arbeit nach diesem furchtbaren, schlimmen Krieg anfangen, dass man soziale Arbeit organisiert, dass man dorthin fährt, dass man die Menschen nicht alleine lässt. Und meine Erfahrung ist, dass jeder LKW humanitäre Hilfe dort gut angelegt ist. Es gibt Dörfer, die ärmlichst leben, wo also ein warmer Anorak, wo ein Pulli, ein Sommerhemd eigentlich für die Familie eine Entlastung ist. Also diese Arbeit, soziale Arbeit angelagert im Sinne der Völkerverständigung und Martin hat es angesprochen, man braucht jemand, zu dem man beten kann, in diesen Tagen sowieso. Aber ich denke, dass die Versöhnung nachher unter den Menschen, unter den Menschen, die leiden mussten, die Angehörige verloren haben, die gesundheitliche Schäden aus diesem Krieg davon tragen, dass man den Weg der Versöhnung von außen her gehen muss. Und da ist jede Möglichkeit eigentlich zu nutzen. Und sei es dann auch mit humanitärer, materieller Hilfe.
Hm. Und das, du sagst das jetzt gerade auch so mit die Versöhnung. Das ist auch was mich in den letzten Tagen beschäftigt, weil das immer mehr aufploppt. Und man sieht das immer so, dass auch so eine Russlandfeindlichkeit auf einmal in unserem Land auch auftaucht, wo ich mir denke, haben die wirklich nicht verdient. Also das ist so, wir haben so viele, ich denke jetzt an die Russlanddeutschen zum Beispiel, die hier sind, die teilweise schon erzählen, dass sie Angst haben, sich zu erkennen zu gehen. Das kann es nicht sein. Wir trinken heute ganz bewusst unseren Geburtstagsapfelwein, trinken wir hier aus Matroschka-Tassen, um zu zeigen, dass es irgendwie, der Krieg wird von jemandem geführt, der dann den führen will. Und die Russen, die in unserem Land leben und auch die russische Bevölkerung in Russland selbst, die muss man davon auch nochmal ganz klar abtrennen und sagen, das ist nicht Russland, das den Krieg führt, sondern das ist ein Herr Putin, der den Krieg führt und vielleicht noch eine politische Organisation da oben drüber, die da sitzt und diesen Krieg vielleicht will, aus welchen Gründen auch immer. Und das muss man ein bisschen davon trennen. Und ich finde es ganz schlimm, wenn jetzt irgendwie Menschen in Deutschland Angst haben müssen, sich als Russen zu erkennen zu geben. Das ist schade. Also das sollte nicht passieren. Und darum auf die Völkerfreundschaft, wie es so irgendwann mal hieß. Ne? Und Versöhnung kann man jeden Tag leben. Und ich glaube, das ist auch eine gute, trotz allem, was da täglich auf uns einströmt, immer eine gute Übung auch für uns, täglich zu schauen, wo kann ich was für diese Verständigung, für den Ausgleich, für die Versöhnung tun.
Ja, also danke für diese Worte. Ich habe ja ein halbes Leben in der DDR verlebt. Meine Kindheit und Jugend war die Erziehung, Freundschaft zur Sowjetunion. Das war eigentlich unsere Basis. Buswita, Buswitsonze. Die Sowjetunion, der Garant des Weltfriedens, an der Seite der Sowjetunion vereint, unbesiegbar. Das war unser Leben, unser Inhalt. Und ich habe viele, viele Menschen getroffen. Ich möchte auch einen Namen nennen, Matthias Platzek, der dann genauso enttäuscht ist, auch seinen Vorsitz im deutsch-russischen Forum aufgegeben hat. Menschen, die ich in Köthen treffe, wo ich genau weiß, sie sind bewusst russlandfreundlich und es gibt dort ein Sprichwort, was ich erlebe, schon 31 Jahren dort in meiner humanitären Arbeit. Wenn du einen Russen als Freund hast, dann hast du einen Freund fürs Leben und das stimmt auch. Und diese normalen Menschen wollen diesen Krieg nicht. Sie sind verletzbar, slawische Mentalität, Gefühle werden gekränkt. Und das rechtfertigt eben nicht den Krieg. Und die Russen wollen keinen Krieg, wie das Gedicht auch sagt. Und das Kind mit dem Bad ausschütten, dass man jetzt Wodkaflaschen in den Bars ausschüttet, dass man Boykotte ausspricht von Edeka, dass man alle russischen Produkte aus den Regalen nimmt, das ist doch eigentlich kontraproduktiv. Und Menschen, die eine Herzensbildung haben, die sich mit Philosophie und Wirtschaft und Kultur beschäftigen, wissen doch eigentlich ganz genau, warum Krieg geführt wird. Krieg wird geführt aus wirtschaftlichen Interessen. Und das würde dieses Podcast sprengen, aber es hat eine Weltmacht doch jetzt alle Ziele erreicht, die es erreichen wollte. Und wir als Land, Deutschland, stehen vor einer zerstörten Freundschaft, die sich langsam wieder aufbauen muss. Und ich bin als Botschafter des Friedens nicht sicher, ob diese Exporte und Waffenlieferungen gut durchdacht sind. Denn nach der Haager Landkriegsordnung, nach den Genfer Abkommen, sind wir damit kriegsführende Partei. Und ich finde, das ist eigentlich nicht die richtige Idee. Und mehr Waffen bringen nicht mehr Sicherheit. Wir wissen das auch selber. Also den Weg des Friedens zu gehen, ist es mit Sicherheit nicht. Und ich habe große Angst, dass es falsch verstanden werden könnte.
Es gab ja auch am Wochenende von Kanzler Scholz eine sehr bemerkenswerte Rede im Bundestag, wo er auch davon gesprochen hat, dass es jetzt eine Zeitenwende anbricht. Also es wird nicht mehr so sein wie früher. Jetzt bin ich noch relativ jung, kenne Deutschland nur so, wie es jetzt ist, habe die DDR nicht miterlebt. Raimund ist ja der Erfahrenste bei uns am Tisch, würde ich mal so behaupten. Ja,
weil Stefan auch nicht da
ist. Weil Stefan auch nicht da ist, genau. Deswegen, genau.
Gruß an Stefan.
An dieser Stelle.
Hallo Stefan.
Und was meint er denn damit? Also muss man jetzt Angst haben? Ich bin da wirklich verunsichert, weil das auch nicht wirklich erklärt wurde. Also vielleicht könnt ihr da irgendwie was zu sagen, Raimund, vielleicht du, auch so aus den Erfahrungen, die du in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten schon so miterlebt hast. Was könnte das bedeuten?
Ja, also mir fehlten die Worte, dass man einen Kanzler erlebt hat, der vollkommen etwas ganz anderes gesagt hat, was vorher gedacht und auch vertreten wurde. Der Applaus hat mich verwirrt von jetzt auf gleich. Und ich sag mal, ich habe als junger Sanitäter Kriegsspiele mitgemacht. Das Retten von Menschen nach einem Atomeinsatz. Wir haben gelernt, eine Schutzmaske aufzusetzen, dass wir in einem Atombunker eine Überlebenschance hätten. Das habe ich alles gelernt. Und es war helle Begeisterung 1989, 90, als wir diese Ausrüstung gegen den Atomkrieg abgegeben haben. Denn ich habe mich als historisch interessierter Mensch, unser Sanitätsmuseum, mit den Unterlagen beschäftigt, der Armeen, ein Atomkrieg, da gibt es keine Überlebenden. Und wir verbrennen alle in diesem Atomwahn. Und das war ja eigentlich nachher am Ende die Möglichkeit und die Wahrheit, einen Krieg zu verhindern, weil die Abschreckung sehr, sehr groß war. Aber jetzt eine Umkehr, dass wir wieder wehrfähig werden, dass wir unsere Gesellschaft neu ausrichten. Und ich frage mich, 100 Milliarden, mir fehlen die Worte. Wir sind an Demos gewesen, wo es um Lehrer ging, an Schulen, an Kitas, an maroden Brücken, die es in Deutschland gibt, Infrastruktur, die verschlissen ist, Digitalisierung, Energiewende. Wir haben also so viel an Probleme, dass, denke ich mal, dass dieser Spielraum einer Aufrüstung überhaupt gar nicht gegeben ist. Und jetzt kommt noch der nächste Punkt. Wollen wir eine Abschreckung mit dem größten Land der Erde eigentlich eingehen? Ist nicht jetzt die Stunde der Diplomatie gefordert? Und ich nenne einen Namen. Ich war nie Fan von ihr, aber ein Bewunderer. Frau Dr. Merkel, unsere Bundeskanzlerin, Dr. Kohl, Willy Brandt und nicht zuletzt Helmut Schmidt, hätte es andere Kreise gezogen, wo vielleicht auch Diplomatie eine Rolle spielt. Und ich sage mal eins, was mir Angst macht. In der Zeit der größten deutschen Krise haben wir Minister, den ich nicht zutraue, dass die mit Professionalität, mit Visionen und mit der Suche nach dem Kompromiss hier agieren. Und diese Zeitenwende, ich weiß nicht, wie sie aussehen soll. Ich habe Kontakt zu jungen Menschen. Wenn ich denen nur ein bisschen erzähle, wie das wohl aussehen könnte mit dieser Wehrpflicht, die eventuell wieder eingesetzt wird, wie Krieg sich anfühlt. Mir fehlen ehrlich gesagt, in wenigen Monaten wäre ich 60 die Worte und ich wollte das eigentlich in meinem Leben überhaupt nicht mehr an mich heranlassen.
Keiner von uns, glaube ich. Das sind so Dinge, die braucht kein Mensch. Und das ist auch, weil du es angesprochen hast mit diesen 100 Milliarden, das ist auch was mich beschäftigt, habe ich vorhin zu Julian gesagt. Selbst wenn man die vor ein paar Jahren investiert hätte und wir hätten eine perfekt ausgestattete, topmoderne Bundeswehr, sie würde uns im Moment überhaupt nichts nützen. Also ich frage mich, ob man die 100 Milliarden, du hast es schon gesagt, es gibt ein paar Baustellen, die wir einfach verpasst haben. schon vor ein paar Jahren, da hätte man die 100 Milliarden deutlich besser anlegen können und die hätten uns vielleicht jetzt am Ende sogar noch viel mehr, also deutlich mehr gebracht als eine aufgemotzte Bundeswehr. Aber gut, die sind vielleicht auch zur Beruhigung von anderen Interessen einfach jetzt mal ausgesprochen worden. Ich würde den Bogen schlagen wollen, einfach zurück zum Landkreis.
Wollte ich jetzt auch, genau, danke
Martin. Wobei, so groß ist der Bogen gar nicht, denn wir sind ja auch...
Ich wollte noch ganz kurz, bevor wir ein anderes Thema anschneiden, noch ganz kurz zu den Hilfsangeboten was sagen, weil Raimund, ihr wart ja jetzt am Dienstag in einer polnisch-ukrainischen Grenze, habt dort auch sehr viele Materialien hingebracht, aber das ist nicht eure letzte Reise, es werden noch weitere Folgen. Wann wird es die geben? Welche Spenden werden noch benötigt? Wo kann man das abgeben? Wann kann man das abgeben? Also alle wichtigen Informationen jetzt nochmal zusammengefasst für alle, die das jetzt hören und sagen, ich möchte auch einen Beitrag dazu leisten, um die Not ein bisschen geringer zu halten in der Kriegsregion.
Also an erster Stelle im Moment, wir sind ja aus dem Metier Sanitätswesen, Einsatzmedizin, konzentrieren wir uns auf diese Sachen, Medikamente, Infusionen, Möglichkeiten zur medizinischen Versorgung von Verwundeten, Verbandmaterial und Ähnliches. Aber auch Lebensmittel sind sehr gefragt und gefordert. Und wir sind mit der Flamme des Friedens dabei, aus den angrenzenden Ländern, Ungarn zum Beispiel auch, Rumänien, dort Hilfe an der Grenze hinzubringen. Das heißt also, dass die Übergabepunkte dieser humanitären Hilfe an der Grenze sind. Wir sind mit Stadtverwaltung in der Ukraine im Gespräch, dass also Mitarbeiter dort an dieser Grenze kommen und genau das dann abholen werden, was gebraucht wird. Als humanitärer Verein, ich habe das gerade gesagt, also vom Feuerlöscher, Spaten, Verbandstoffe, alles, was das Lazarettwesen braucht, das liefern wir und sehen also den Zivilschutz auch als humanitäre Aufgabe, die wir bewältigen wollen. Und nochmal, auch Kleiderspenden weisen wir nicht zurück, aber wir richten uns natürlich auf eine sehr langfristige Hilfe ein.
Und wo kann man hinkommen und wann kann man kommen, um die Spenden abzugeben? Sollte man sich vorher vielleicht telefonisch anmelden?
Also eine telefonische Anmeldung ist immer wichtig und auch richtig. Aber alle Spendenaktionen der letzten Jahre haben gezeigt, dass so die ersten 14 Tage intensive Spendenaufkommen und Spendenaktivitäten sind und das ebbt nachher ab, weil... Ihr ahnt das schon, es kommen neue Schlagzeilen, es kommen neue Ereignisse dazu. Und mir kommt so unsere Bundesrepublik vor, dass wir immer eine Kampagne fahren, Flüchtlinge, Corona, Krieg. Also es wird so alle 2 Jahre mal was Neues, wo wir alle aufgeregt werden, wo wir alle uns in Szene setzen und in Bewegung und mit Sicherheit erleben wir in diesem Jahr noch irgendwas anderes, wo wir uns dann voll draufstürzen. Also es ist immer ein Auf und ein Ab. Also soziale, humanitäre Arbeit leisten wir seit 31 Jahren sehr zuverlässig. Und wir können uns auch nicht leisten, irgendwas aus der Bevölkerung zurückzuweisen. Denn dann kommt gleich, die haben es ja auch nicht mehr nötig, das zu nehmen. Und so eine Negativpropaganda ist eben besser und öfters veranstaltet, um vielleicht auch noch eine Entschuldigung zu finden, dass man selber nicht aktiv wird. Also es kommt alles in gute Hände.
Und das Spendenlager kann immer gut gefüllt sein, es ist groß genug und da passt auch für auch unvorhersehbare Dinge, wie zum Beispiel die Flutkatastrophe im Ahrtal, dann auch
genügend Material. Ich möchte Ihren Namen nennen, Firma Paletten-Ulrich. Als ob Sie es wüssten, vor diesem Großbrand übernahmen wir ein Lager, eine riesige Lagerhalle in Rosefeld. Und Ironie des Schicksals, zur Brandkatastrophe konnten wir eben auch die erste soziale Hilfe für sie geben. Und trotzdem, dass sie brandgeschädigt waren, waren sie mit dabei. Als die Ahrtal-Hilfe rief, waren aktiv mit dabei, Hilfsgüter zu transportieren, waren als Geschädigte einer Brandkatastrophe auch Helfer in einer Naturkatastrophe. Und die Firma Ulrich ist auch hier an erster Stelle wieder zu nennen. Bei dieser Ukraine-Krise, oder man muss ja sagen, Ukraine-Krieg, Krise ist ja viel zu harmlos, uns hier zu unterstützen. Und tatsächlich, wir haben Möglichkeiten, wir haben eine Sondereinsatzgruppe Logistik gegründet, wo also dieses ganze Spendengut aufbereitet wird.
Ja, auch nochmal von uns ein großes Dankeschön, dass es auch so engagierte Firmen gibt hier bei uns im Kreis, die sich dann auch dafür einsetzen.
Nach Arnsdorf,
ne? Nach Arnsdorf, genau.
Ist das, oder? Ja, also hallo Firma Ballitten-Ulrich. Aber ich möchte eine Sache sagen, die ich in den letzten Jahrzehnten nicht gespürt habe. Alle Politiker haben sich bei uns gemeldet, innerhalb eines Tages, und nachgefragt, wie sie uns helfen können. Und alles ist auch kein Lippenbekenntnis gewesen, sondern die echte Tat dahinter. Also daran kann ich auch erkennen, dass die Politiker den Ernst der Lage aller politischen Ebenen erkannt haben.
Das ist doch eine gute Nachricht.
Das ist eine sehr gute
Nachricht. Entgegen der allgemeinen Vorurteile gegen Politiker.
Genau. Ja, uns wird das Thema wahrscheinlich noch eine Weile beschäftigen. Wir sehen die Bilder immer in den Nachrichten und das lässt uns alle natürlich nicht kalt und auch hier bei uns im Podcast nicht. An dieser Stelle erstmal herzlichen Dank und herzliches Dankeschön an Raimund, dass du trotz des Stresses, den du gerade auch ausgesetzt bist, wir haben dein Telefon noch ab und zu mal kurz klingeln hören. Das bleibt nicht aus, gerade in solchen Situationen, da muss man halt auch immer erreichbar sein. Danke dir und weiterhin gutes Gelingen. Wir ziehen den Hut vor deiner Leistung.
Den virtuellen, wir haben nämlich
virtuellen Hut. weil das, was du auch leistest, schon die ganzen Wochen und Monate, ist nicht selbstverständlich. Dafür erstmal ein großes Dankeschön.
Ich möchte nicht das Schlusswort sprechen.
Ja, mein Knopf.
Das ist der rote Knopf, der jetzt ausgerechnet von Martin betätigt wurde. Oh je. Ich möchte nicht das Schlusswort sprechen, aber einen Schlusssatz. Und zwar eigentlich mit den Worten von Albert Schweitzer: Das Wenige, was du tun kannst, ist viel. Und so sollten wir auch das verstehen, dass jeder einen kleinen Beitrag dazu leisten kann. Und ein nächster Satz unserer Präsidentin der Flamme des Friedens, Frau Hertha von Habsburg, das heißt, dass man den Frieden nicht als Geschenk sieht, sondern der Frieden ist eine harte Arbeit. Und das haben wir, denke ich, in den letzten Tagen voll begriffen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, jetzt natürlich der Bogen. Erstmal vielen Dank, habe ich ja gerade schon gesagt, auch für dein letztes Schlusswort. Du bleibst uns natürlich noch erhalten. Wir haben noch eine ganze Menge andere Themen, die in dieser Woche auch im Landkreis und in Köthen für Gesprächsstoff gesorgt haben. Aber bevor wir zu diesen Themen kommen, gibt es noch ein anderes wichtiges Thema oder für uns wichtiges Thema. Jetzt ist natürlich dieser Cut relativ schwer und uns ist eigentlich überhaupt gar nicht feiern zumute. Aber wir haben ein bisschen was zu feiern. Und zwar, unser Podcast ist heute ein Jahr alt. Wir haben Geburtstag und haben auch eine kleine Sektflasche hier. Die hatte uns Rainer Elze kurz vor der Sendung hier reingereicht.
Und wir wussten gar nicht, warum.
Und wir wussten gar nicht, warum. Und dann ist es uns eingefallen.
Gruß an Rainer.
Dann ist uns das eingefallen, dass wir Geburtstag haben. So. Und jetzt ist die Sektflasche offen.
Das gehört alle?
Ja,
gut. Das war kein roter Knopf mit der ploppenden Sektflasche. Dann genau, ein Jahr über Köthen.
Ein Jahr über Köthen. Wir haben viel erlebt. Vielleicht, Martin, was war denn so dein Highlight?
Die Saalwette. Mit Stefan. Oder die diversen Saalwetten, sag ich mal.
Ja, ja.
Also die Wetten, und auf jeden Fall auch, und das vielleicht passt auch zu dem anderen Thema, diese Sache mit dem Landkreis, da haben wir uns auch sehr gelacht. Also zumindest am Anfang, wo der Landkreis gehackt wurde.
Ach so, ja, ja.
Und ich so dachte, ach Mensch, das kann doch nicht sein, die schicken so Brieftauben, was wir da für Witze gemacht haben.
Das war echt schon Wahnsinn.
Und dass sich das wirklich so lange hinzieht, dass wir fast ein halbes Jahr doch darüber reden werden, da haben wir damals auch nicht mit wirklich gerechnet. Nee.
Und wir hätten, glaube ich, auch damit nicht gerechnet, dass in der vergangenen Woche wieder eine große Institution im Landkreis oder landkreisübergreifend gehackt wurde. Und zwar ist das die Hochschule Anhalt. Die wurde tatsächlich am vergangenen Donnerstag Ziel einer Hackerattacke gewesen. Und durch das Herunterfahren vieler Systeme, konnte in kürzester Zeit schnell gehandelt werden und Schlimmeres vermieden werden. Dennoch sind einige verschiedenen Webseiten und auch Server immer noch nicht aktiv. Eine Woche später, also es war wohl doch ein bisschen schlimmer als zunächst gedacht, aber es stellt sich mir natürlich immer die Frage, entweder kriegen wir nicht mit, dass vielleicht auch andere Firmeninstitutionen gehackt wurden oder dass Hackers irgendwie auf unserem Landkreis abgesehen haben. Ich kann mir die Frage nicht beantworten.
Ach ne, ich glaube, es gibt ja auch eine ganze Menge Leute, die damit auch Geld verdienen, wie wir gesehen haben beim Hacken des Landkreises. Da waren es ja eindeutig wirtschaftliche Interessen. Und ich meine, wenn man damit Geld verdienen kann, dann versucht es auch jemand. Ne? Und dann klopfst du nach und nach alle Institutionen ab. Und bei einem kleinen Kassensystem von einem Supermarkt, da lohnt sich das nicht. Bei einer Hochschule dann schon eher. Da liegen wichtige Daten, vielleicht auch sensible Daten. Und da sind Leute vielleicht auch eher bereit, Geld für auszugeben. Aber wir haben ja gehört, das Sicherheitssystem der Hochschule funktioniert offenbar besser als das vom Landkreis. Vielleicht kann man, da gibt es ja da Kooperationsmöglichkeiten, dass der Landkreis sich mal ein bisschen beraten lässt von der Hochschule, wie man das richtig macht. Professor Backlein hat zumindest gesagt, unser Virenschutzsystem hat da einen Sicherheitsvorfall im frühen Stadium erkannt und die Sicherheitssysteme haben sofort gegriffen. Also das klingt für mich sehr stolz geschwellte Brust. Schaut mal her, so geht das.
Wollte ich gerade sagen, das klingt so ein bisschen, schaut mal, wir können das besser. Aber der Landkreis macht sich ja jetzt auch mittlerweile wieder gut nach einem halben Jahr. Da funktioniert fast wieder alles. Es dauert natürlich seine Zeit. Aber tatsächlich, das war so ein kleines Highlight. Vielleicht, Raimund, du bist ja auch immer ein fleißiger Hörer von unseren Podcast-Folgen und du warst auch einmal bei uns im Podcast. Und wir haben geschmunzelt, beziehungsweise Martin und Stefan haben geschmunzelt. Du warst bei uns mal Gast und hast nicht Podcast gesagt, sondern Podcast. Und da ziehst du mich immer noch mit auf, weil ich das zu dir nicht gesagt habe, dass das falsch war.
Ich finde Podcast immer noch niedlich.
Naja, ich muss sagen, es muss in meinem Leben immer griffig sein, es muss eine Realität haben. Und wir kennen es ja frühestens seit der Erfindung des Handys. Kein Engländer versteht mich, wenn ich ein Handy in die Hand nehme.
Das stimmt.
Es sind Kunstworte, die wir uns eigentlich immer einfallen lassen. Und Podcast ist bestimmt auch so ein Kunstwort, wie ähnlich wie Facebook, alles, was man sich so erfinden lässt. Und natürlich muss ich euch gleich darauf aufmerksam machen, ihr arbeitet mit einem behinderten Menschen zusammen. Das heißt also, ich habe auch einen Hörfehler. Also es könnte beides sein, dass ich sagte, so Körper abtasten vielleicht, das könnte so sein. Also ich wollte unbedingt die Rationalität des Wortes für mich entdecken.
Ach so, okay.
Das ist und schwierig. Als Julian, als Vereinsfreund, sag ich mal, dieses Gespräch war zwanglos, das auch noch so gar nicht bemerkte, aber sicherlich sollte eine Pointe draus werden, was ja auch geglückt ist. Aber ich finde, ob Body oder Podcast, ihr macht eine ganz tolle Sache. Jawohl, ich bin ein Stammhörer und diese Hörergemeinde wird sich ja weiterentwickeln. Und wie wir wissen, bei jungen Menschen ist das ein Informationsformat, was gefragt wird. Man wird unterhalten, man kriegt Informationen, man kann beim Geschirr spülen, beim Saubermachen, beim Bügeln oder auch fürs Studium lernen, einfach im Hintergrund abtouren und sich berieseln lassen und trotzdem noch das Wichtigste aus der Region und aus unserer Welt mitnehmen. Also wie gesagt, aus Bodycast wird Podcast und ich sag mal, Julian hat mir dann eingeredet, dass man das überhört und dass das gar nicht so schlimm ist, aber man hat es nicht überhört und das werde ich mir, solange ich lebe, auch merken. Ich werde das immer mit euren schönen Einfällen hier in Verbindung bringen. Also der Bodycast findet heute nicht mehr statt, sondern wir machen daraus einen Podcast. Und ich kann nur im Namen der Hörer, die ihr jetzt nicht seht, stellvertretend sagen, herzlichen Dank, macht weiter so, seid kreativ, bereitet informative Kurzweiligkeit.
Da strengen wir uns an.
Und das freut uns.
Also, das schieben wir gleich in den Bildungsauftrag nämlich noch mit rein. Pass auf, du hast nämlich recht, das ist wirklich ein Kunstwort. Und zwar von dem iPod, der damals rausgekommen ist von Apple. aus dieser Kombination Pod, vom hinteren Teil Pod und dem Wort Broadcast, was ja für Rundfunk steht, im englischen Wort, wurde sozusagen Pod von iPod und Cast zusammen, war der Podcast, was tatsächlich eine Apple-Erfindung ist. Diese kurzen sozusagen Sendungen, die zum selber produzieren sind. Das Kunstwort war vollkommen korrekt und es hätte auch Bodycast sein können. Ich finde das auch nicht schlecht.
Ja, und mir fällt gleich noch spontan etwas ein. Der sogenannte Laptop.
Genau.
Und
genau.
Kein Mensch würde verstehen, wenn ich einfach meinen Klapprechner nehme und zum Studium oder zur Vorlesung das ziehe, ja. Sondern ich nehme meinen Laptop. Und das hört sich ja viel, viel interessanter an.
Auf jeden Fall. Das stimmt. Das klingt auch englisch und modern. Also da hast du vollkommen recht. Klapprechner genau. Habe ich noch gar nicht gesagt.
Klapprechner. Schön.
Aber wir hatten natürlich auch bei uns in unserem Podcast auch einige tolle Momente zum Feiern. Also wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, wir haben unsere tollen Wetten-Das-Sendung, auch unsere Weihnachts- und Silvester-Sendung, die war unsere auch... Unsere
Weihnachtsfolge
nicht vergessen. Unsere Weihnachtsfolge war auch richtig
die toll. Die war fast größerartiger als die Weihnachtsfolge.
Das stimmt. Da haben wir uns was geschenkt.
Ja,
haben
und wir waren auf dem Torbogen.
Das war auch richtig schön, da müssen wir unbedingt mal wieder hin. Weihnachten in diesem Jahr findet wieder statt,
ja.
Können wir jetzt schon mal sagen.
Auch nicht Corona, auch Corona-bedingt nicht abgesagt.
Nein, das bleibt so, wie es ist. Und weil du es gerade gesagt hast, Corona-bedingt abgesagt, es war ja eigentlich, und man hätte es fast gar nicht gemerkt, am vergangenen Wochenende das große Karnevalswochenende, also Weiberfastnacht, Rosenmontag, dann Aschermittwoch, war ja jetzt eigentlich in dieser Woche und man hat gar nicht so viel mitbekommen. Oder habt ihr irgendwas mitbekommen, dass Jönköthen was stattfand?
Na doch, ich habe Bilder gesehen auf jeden Fall im Internet. Jede Menge, weil ich halt auch mit einigen Leuten befreundet sind, die auch im KUKK engagiert sind. Also von den Shows auf der Bühne habe ich einige Bilder gesehen und es waren auch ein paar Leute da. Ich war aber montags nur gerade nicht in Köthen, deshalb kann ich gar nichts dazu sagen. Raimund, hast du was vom Rosenmontag mitgekriegt? Nebenbei so, beim Packen.
Also, was mir viele nicht zutrauen, ich bin ein Karnevalist mit Leib und Seele.
Eine Pappnase.
Ja, kann man sagen. Also,
warte.
Lachen ist die beste. Lachen ist, ja, jetzt wird ja wieder der rote Knopf. Das heißt also, Lachen ist die beste Medizin und ich habe ja auch Kontakt zu vielen Karnevalsvereinen. So, ich fühle mich selber als närrisches Bindeglied und ich denke mal, wenn jeder so seine Formen dieses Jahr gefunden hat, etwas Spaß zu haben, Kurzweiligkeit, es braucht, um zu pflegen, zu Menschen zu gehen, sie zu erfreuen. Also ich habe Kamellen verteilt in vielen Einrichtungen, war bei vielen Menschen, um an die Karnevalszeit zu erinnern. Aber ihr habt ja bestimmt mitbekommen, wir haben das Landesprinzenpaar eingeladen, wollten auf der Brücke des Schlosses die goldene Maske überreichen für Menschen, die uns in der Corona-Krise sehr unterstützt haben. Und als dann diese Nachricht über den Krieg reinbrach, da waren wir kurz geschockt, dachten, ist das nun das Richtige, wenn wir jetzt uns so kurz treffen? Wir sind alle noch unter Schock und jetzt kommt das Landesprinzenpaar. Deshalb haben wir das abgesagt. Aber betone ich jetzt, dieses Landesprinzenpaar wird noch mal im Sommer zu uns kommen. Wir sind mit dem Landeskarnevalsverein in Verhandlungen. Es gibt ein ganz strenges Reglement, dass man bestimmte Dinge im Sommer nicht machen darf und so weiter. Aber ich denke, wenn man Spaß, Geselligkeit und Brauchtum fördern will, dann sollte man das tun. Und es stand ja schon in vielen Medien drin, Sommerfasching zu machen oder Sommerkarneval und in den Rosenmontagsumzug den Sommer zu verlegen. Also ich sage mal, Kreativität ist hier gefordert. Wir brauchen Spaß, Geselligkeit, denn wir können ja nicht nur uns mit Krieg und Verderben beschäftigen, mit lebensbedrohlichen Krankheiten, sondern die Psyche hat sehr, sehr gelitten. Und Martin hat ja auch den besten Kontakt zu Kindern. Also sie sind schon psychisch angeschlagen durch das Tragen dieser Maske, durch den Ausfall von vielen Sachen, Nikolaus kommt, macht Rundgänge, Weihnachten und so weiter. Und der Kreis schließt sich und ich will es nicht wieder zum ersten Thema bringen, aber wenn die eigene Enkelin am Tisch fragt zur Karnevalszeit, Meinst du, ob der Krieg auch hierher kommt? Dann sage ich mal, dann, die Leute müssen ja zwei Dinge verkraften. Einmal, es wird nicht mehr gelacht, es gibt keinen Spaß mehr und wir haben hier nur noch Angst. Und wir müssen uns also selber wie Münchhausen mit den Haaren aus dem Sumpf ziehen.
Genau. Wir haben ja auch alle verschiedene Dinge, die wir sozusagen auch jetzt verschoben haben im Sommer. Unseren Adventsmarkt von der Jakobsgemeinde zum Beispiel, der konnte ja leider nicht stattfinden, der sonst immer stattfindet. Wir haben uns jetzt einen guten Plan überlegt für den Mai und werden im Hof vom Wolfgangstift was Tolles machen. Da werde ich nächste Woche mal ein bisschen mehr dazu erzählen können.
Gerne, wir sind schon ganz gespannt. Ja. Also schalt auf jeden Fall nächste Woche unbedingt ein bei unserem Podcast über Köthen.
Und wenn ihr ein Thema für uns, wir sind schon so gut eingespielt, ja, wir sind quasi ein Brain gemeinsam.
Wir haben ja einen zusammenhängenden
Kopf, genau.
Klasse.
Also lieber Martin, da kommt mir gleich spontan als Vollblut-Karnevalist die Idee, dass ich mich als Maikönigin bewerbe zu eurer Veranstaltung.
Sehr gut, sehr gut.
Und wenn ihr auch tolle Ideen habt und verkleidet euch vielleicht als Maikönig und geht gemeinsam mit Raimund, der Maikönigin, dann gemeinsam ein und aus, dann schreibt uns doch gerne mal eine WhatsApp-Nachricht. Die Nummer lautet 01522 666 9373. Und ihr könnt uns gerne auch eine E-Mail schreiben mit vielleicht sogar eurem Maikönigskostüm.
Genau.
Unter überkötnet@kircheanhalt.de.
Oder natürlich über Facebook.
Und natürlich über Facebook, genau.
Über Martin. Anchor, über Spotify. Es gibt so viele Möglichkeiten, uns zu erreichen.
Genau, aber da schreibt, könnt ihr uns nicht das Bild schicken. Da
singt uns ein schönes Lied.
Genau, und das bringen wir dann in der nächsten Folge mit rein. Also, gebt euch Mühe.
Und ich habe in dieser Woche auch eine ganz spannende Einladung gekriegt, weil es so gerade um Geselligkeit ging. Und es gibt ja so verschiedene Bevölkerungsgruppen, die haben im Prinzip ein Handicap, dass sie gar nicht so gut an bestimmten Sachen teilnehmen können. Und das hat damit zu tun, dass man sich schwer verständigen kann. Das ist zum einen natürlich Menschen, die andere Sprachen sprechen. Und es gibt eine ganz besondere Sprache, die ist fast international. Oh. Und das ist diese Gebärdensprache. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal gesehen habt, also als ich noch in Halle studiert habe, war das ganz häufig, dass du mal Leute in der Bahn gesehen hast, die ganz wild gestikulierend waren. Und entweder die haben dazu gesprochen, dann waren es Italiener, oder sie haben dazu nicht gesprochen und dann waren das Gebärdensprache. Und es ist ganz spannend, wenn ihr das mal seht, wenn sich zwei Gebärdensprache in der Bahn unterhalten und vor allen Dingen, wenn die sich sozusagen wie aufgeregt unterhalten oder sich sogar streiten, dann ist das so richtig, dann geht das da richtig ab mit den Händen und du denkst immer so, versuchst dann so nachzuvollziehen, ja, das hast du schon mal gesehen, das könnte, ich glaube, das heißt Taube oder so. Und das ist ganz cool und es gibt jetzt eine tolle Möglichkeit sozusagen, mit dort einfach mal in Berührung damit zu kommen, mit dieser Gebärdensprache. Es gibt einen Sensibilisierungskurs, Umgang mit tauben Menschen. Und der wird bei den Maltesern durchgeführt mit einer Dozentin. Und da ist die große Chance, man begegnet Menschen, die hörbehindert sind und kann so ein bisschen einen Einblick kriegen in diese Sprache. Wie funktioniert die? Vielleicht auch schon einige Vokabeln lernen, auch mit Menschen in Kontakt kommen. Dazu muss man aber wissen, die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Und es wird mehrere Veranstaltungen geben, die sind immer von 10 bis 14.30 Uhr, von März bis Juni insgesamt 4 Schulungen, die da stattfinden. Und wenn ihr euch dafür interessiert, dann meldet euch einfach mal unter kontakt@gfsk-köthen.de oder das geht auch per WhatsApp 0151 730 63 630. Der Eintritt ist frei, aber die Teilnehmerzahl ist wie gesagt begrenzt. Es ist immer so, 2 Stunden Theorie über die Kultur, dann 30 Minuten Pause und dann 2 Stunden Crashkurs in deutscher Gebärdensprache. Und dann könnt ihr sozusagen schon euch ein bisschen verständigen mit den Händen. Und ich glaube, das kann ganz spannend sein. Es gibt mehrere Termine. Meldet euch einfach mal da an.
Klingt auf jeden Fall spannend.
Total. Ich wollte das also immer schon mal. Ich finde es total spannend mit den Händen. Ich rede sowieso gerne mit den Händen. Aber dann nochmal so richtig das dann auch zu können. Dann
ja.
Bist du einen Schritt weiter.
Das klingt auf jeden Fall cool. Vielleicht schauen wir da ja mal vorbei bei einem der Lehrgänge, ob wir das zeitlich einrichten können. Oder wir laden uns einfach mal jemanden ein von den Gebärdensprachfreunden. Dann aber jemand, der auch sprechen kann, weil Gebärde ist mit Podcast leider schlecht umzusetzen.
Müssen wir einen Videopodcast.
Da gibt es dann dazu ein Video. Und ich schaue tatsächlich manchmal Phoenix, da kommt zum Beispiel das Heute-Journal in Gebärdensprache.
Genau, das ist der Simultanübersetzer.
Genau. Boah, das ist so. Und dann gibt es auch bei den Pressekonferenzen bei den Corona Besprechungen immer, da gab es auch einen Dolmetscher oder einen Gebärdensprachler, der dann dort das in Echtzeit dann nochmal für die Gehörlosen gedolmetscht hat. Das finde ich auch sehr, sehr spannend und stelle ich mir auch anstrengend vor, wenn man dann wirklich in Echtzeit das dolmetschen muss. Ja. Das ist schon so ein bisschen wie ein Übersetzer. Hm. Nur noch ein bisschen anstrengend, nur mit den ganzen Händen so. Also ich stelle mir das echt schon ganz schön schwierig vor und auch anstrengend.
Auf jeden Fall.
So, und wir sind immer noch bei unserer kleinen Geburtstagsfeier. Haben jetzt schon mal so ein paar Themen angerissen, die uns bewegt haben, die wir schön fanden. Wir hatten im vergangenen Jahr natürlich auch die Landratswahlen. Die Bundestagswahlen, haben da mit den Kandidaten gesprochen, hatten da ganz interessante Gespräche, haben ganz interessante Sprachnachrichten auch bekommen und konnten uns so ein erstes Bild machen von den Kandidaten und haben eigentlich schon so gesagt, okay, die kommen bei uns in die engere Auswahl, mit denen beschäftigen wir uns noch ein bisschen mehr und haben gesagt, die anderen, na, die können ja gar nicht so gut reden, die haben keine gute Vorstellung, die scheiden für uns persönlich dann natürlich aus. Und auch in diesem Jahr gibt es wieder eine Bürgermeisterwahl, zwar nicht hier bei uns in Köthen, die findet erst im nächsten Jahr statt. Und da haben wir ja vor 2 Wochen auch schon mal drüber gesprochen, über diesen kleinen Kampf, Auftakt, die Wahlkampf-Auftaktveranstaltung, die inoffizielle. Und in Aachen wird im März der Bürgermeister gewählt.
Und das ist ja quasi auch ein politisches Beben, was bis Frankreich zu spüren sein
wird. Richtig. Weil es gibt sage und schreibe ein Teilnehmer. Also es gibt einen Bewerber.
Okay.
Und ich habe es gerade gesagt, am 13. März wird die Wahl des Bürgermeisters stattfinden. Oder vielleicht doch nicht, Martin?
Naja, das wäre schon schön, aber
ja.
Dann ist wie immer, wenn man denkt, es läuft gerade gut, dann kommt die Kommunalaufsicht. Ich glaube, die Köthner können da ein Lied von singen. Die Kommunalaufsicht hat nämlich festgestellt, nach einer Beschwerde eines Bürgers, dass die Ausschreibung für das Amt des Bürgermeisters ja wohl nicht so ganz korrekt gewesen sein muss. Denn da wurde gesagt, es können sich alle Personen bis 65 Jahre bewerben als Bürgermeister. Und das ist leider falsch, denn es können sich alle Leute bis 67 Jahre bewerben. Wir arbeiten alle länger, auch die Bürgermeister. Und deswegen muss das ganze Ding von vorne an aufgerollt werden, denn man könnte das jetzt durchführen, aber die Kommunalaufsicht gibt halt zu bedenken, wenn dann jemand Einspruch erhebt.
Der vielleicht 66 ist und möchte gerne Bürgermeister werden.
Und ich meine, wir haben in Köthen erlebt, wie das ist, wenn jemand Einspruch erhebt gegen eine Wahl, dann kann es auch so eine Stadt mal eine Weile nur noch mit stellvertretendem Bürgermeister dastehen. Das will hier keiner, darum hat die Kommunalaufsicht gesagt, nee, das müssen wir neu machen. Ihr müsst die Ausschreibung neu machen, das muss nochmal komplett korrekt sein, damit man sozusagen nicht schon im Vorfeld weiß, wo ist man anfechtbar. Und das ist der Grund, dass die Wahl so am 13. März nicht stattfinden wird in Aachen.
Und wann kann die voraussichtlich stattfinden?
Du stellst Fragen. Später dann. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Vielleicht kriegen wir das noch raus.
Das kriegen wir bis zum nächsten Mal kriegen wir das raus.
Okay. Ja. Und vielleicht wäre das ja auch was für Raimund. Raimund, du warst ja auch mal
Bürgermeister in Aachen, wie wär's?
In den jungen Jahren Bürgermeister von Radegast. Und ich meine, du fällst jetzt noch in diesem Mindestalter, also in dem Maximalalter von 67 rein. Das heißt, du hättest noch die Chance, Bürgermeister in Aachen zu werden.
An der Elbe.
Ja, also als Diener der Bürger, als erster Bürger einer Stadt, wirklich eine reizvolle Aufgabe. Aber ich würde ganz alleine mein Lebenswerk ein bisschen im Stich lassen. Wir haben uns gemeinsam einen Sanitätsverein aufgebaut, der national, international unterwegs ist. Eine Sanitätsschule, die nach einem richterlichen Vergleich Raimund Schulz heißen musste. Und wenn du dann so mit deiner eigenen Schule, deinen eigenen Namen durch die Welt fährst, nein, das erfüllt mich schon mit Stolz. Also ich liebe bunt beklebte Autos und wenn ich mir dann vorstelle, dass dann dran steht der Bürgermeister Raimund Schulz von Aachen, also nee, das möchte ich nicht. Aber ich verhehle nicht, ich habe auch zu dem Bürgermeister Kontakte gehabt.
Ich glaube, der Herr Bahn in Aachen, dem fällt gerade ein Riesenstein vom Herzen.
Ja, ganz angenehmer Mann.
Mit der Konkurrenz da.
Als Karnevalist könnten wir eine Spaßbewerbung machen. Und dann fehlen mir so ein paar Wortverbindungen ein, aber die sage ich hier nicht, sonst würde man die technischen Geräte aus dem Fenster werfen. Das traue ich mir doch nicht, weil ich zur Geburtstagsfeier erst ein Glas getrunken habe und deshalb versuche ich diese Worte über Aachener Menschen gar nicht zu sprechen. Ich weiß nur aus kommunaler Erfahrung, es ist nicht leicht, in Aachen Bürgermeister zu sein. Jeder Menschenschlag ist anders. Und ja, das, der Aachener, den sollte man nicht ärgern. Ich sag's mal vorsichtig. Oh. Und in meinen Jugendjahren...
Ich habe Verwandtschaft in Aachen.
Pass auf, ja, was du sagst. Ich werde es trotzdem sagen. Also, wir waren damals als Jugendliche in der Touristenstation Aachen. Und unser Leiter war so ein Mensch, der nicht gut auf Aachen zu sprechen war. Und ich erinnere mich noch, wir standen am Markt und dort fuhren wirklich Menschen vorbei mit großen Gepäckträgern. Und der sagte zu mir:
Ich ahne schon, was kommt.
Raimund, musst du ja mal merken, wenn du dir innerhalb von 2 Jahren in Aachen kein Haus zusammengeklaut hast, wirst du wieder ausgewiesen. Und ich war damals 14 Jahre alt. Es war eine Persönlichkeit, wo ich eigentlich oft geguckt habe, und dass er sich moralisch so in den Keller bewegt hat, ist für mich eigentlich schlimm. Und jedes Mal, wenn ich am Markt stehe
das hat sich eingebrannt.
Ich oute mich mal selber, und in wenigen Monaten wäre ich 60, also ein alter Mann. Und wenn man dann als alter Mann dort steht, wo ich als junger Mann, als Kind, als erwachsenes Kind stand und dann so einen Spaß hörte, das hat sich eingebrannt. Mhm. Und vielleicht, wenn ich dann doch mal in den Unruhestand gehe, werde ich mal ein Buch des Lebens schreiben, und da kommt das von dem Bürgermeister in Radegast natürlich auch vor.
Ja, das gehört ja natürlich auch zum Leben mit dazu. Und was natürlich auch immer zu seit 44 Folgen dazu gehört, ist die Sonntagsfrage. Martin, du machst am Ende unserer Folge immer die Sonntagsfrage, jetzt seit einem Jahr. Mhm. Und jetzt natürlich die Frage: Wie hat sich denn die Besucheranzahl in der Kirche entwickelt? Ich meine, müssten ja jetzt Hunderte drin sein.
Mindestens. Nein, wir hatten tatsächlich jetzt am Freitag und am Sonntagabend zu den Friedensgebeten ganz viele Leute in der Kirche, und das finde ich auch gut. Und da merkt man auch, dass das den Leuten ein Anliegen ist, und darum werden wir jetzt auch das so weitermachen. Wir haben es in der Zeitung schon angekündigt, jeden Freitag um 19 Uhr ist jetzt Friedensgebet in der Jakobskirche. Herzliche Einladung erstmal dazu. Das wäre schon heute Abend, da der Podcast kommt ja freitags.
Genau.
Herzliche Einladung, 19 Uhr in der Jakobskirche, eine kurze Andacht mit Musik und Kerzen, einfach gegen dieses Ohnmachtsgefühl, das man so verspürt für diesen Krieg, einfach irgendwie was tun, und einfach Stille werden ist auch eine ganz heilsame Erfahrung, glaube ich, an der Stelle.
Das stimmt. Und dann kommt ja natürlich der Sonntag.
Genau, dann kommt der Sonntag. Und wir haben ein ganz spannendes Thema aus dem 2. Korintherbrief, die Paradoxa des Paulus. Und zwar, das ist jetzt wieder so Bildungsfernsehen, ja, Paradoxa ist nämlich der Plural von Paradoxon. Ah. Also nicht Paradoxonne und Paradoxons, sondern Paradoxa. Also jetzt habt ihr auch wieder was gelernt, Bildungsauftrag erfüllt. Das ist ganz spannend. Paulus sagt, jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt ist die Zeit des Heils. Und er sagt das zu einer Gemeinde, denen das eigentlich auch gerade so geht wie uns. Das fühlt sich gerade nicht so an wie eine Zeit des Heils. Und er führt das dann noch ein bisschen weiter aus und sagt auch das sozusagen so mit Widerspruchspaaren. Ne? Wir sind einerseits tot und doch ganz lebendig. Und das versucht er so, diese Spannung zu halten. Und in dieser Spannung, in der wir immer in unserem ganzen Leben leben, ist es im Leben des Gläubigen noch ein bisschen extremer wahrscheinlich. Und darauf will ich mal ein bisschen eingehen und gucken, wie wir das vielleicht in unserer Zeit gut transportiert kriegen. Jetzt am Sonntag, 9.30 Uhr in der Jakobskirche. Herzliche Einladung.
Klingt sehr, sehr spannend. Kommt gern vorbei und hört euch den Gottesdienst an. Ja, und damit sind wir eigentlich schon wieder am Ende unserer heutigen Folge, in der wir einen Spagat zwischen Krieg und Freude, Geburtstag, so ein bisschen versucht haben hinzubekommen.
Unser eigenes Paradoxon.
Genau, hoffen, dass wir das einigermaßen gut über die Bühne gebracht haben. Hatten hier tatkräftige Unterstützung von Raimund Schulz mit dabei, der immer zu jedem Thema auch was sagen konnte. Das hat uns sehr gefreut, auch unterhalten. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle.
Ja, danke, Raimund.
Wir haben jetzt noch eine Flasche Apfelwein, die wir jetzt zum Abschluss, eine Aftershow-Gesprächsrunde dann jetzt hier noch fortführen werden. In diesem Sinne wünschen wir euch
ein schönes Wochenende.
Schönes Wochenende, und wir hören uns dann wieder nächsten Freitag ab 1. Bis dann.
Tschüss.
Ein schönes Wochenende.
So. Gut, jetzt so. Apfelwein, ja? Gut.
Jetzt gibt's Apfelwein.
Apple Wine.
Apple Wine.